Hallo Tom, guten Sorry, Morgen. Mann. Danke, dass du für das Interview zugesehen hast. Würdest du dich kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst, den lieben langen Tag?
Den lieben langen Tag mache ich relativ viel. Ich bin der Tom Giesler, ich bin Radiomoderator bei SRF 3, mache dort verschiedene Sachen. Den lieben langen Tag. Sonst mache ich relativ wenig, wenn ich nicht arbeite.
In deinem Profil oder wenn man dich googeln steht, schweigen könntest du besser, aber für das wirst du nicht bezahlt, oder?
Das ist so,
ja. Du immer schön schweigen.
Ich schweige viel. Ich bin viel allein. Also ich bin gerne allein.
Ah, okay.
Und wenn ich allein bin, schweige ich. Und es sind dann die schwierigen Momente, wenn ich
den Switch
muss machen. Also jetzt schaffen an sich schon, wenn ich muss ein Interview machen und ich habe vorher eine Stunde lang geschwiegen und umzustellen, in so eine aktive Haltung zu kommen, um ein Interview zu führen. Aber auch ganz banale Sachen, wenn ich dann posten gehe, wenn ich einen halben Tag für mich war und dann in einen Laden gehe und dann plötzlich schnell muss mit jemandem reden, dass ich dann finde, oh, ich bin gar noch nicht warm, ich kann gar noch nicht, ich bin so ein bisschen verdruckt. Und
wie machst du denn das? Wie machst du denn da den Gap, dass dann so Energie und geladen bist?
Ja, wenn ich dann posten gehe, ist es nicht so wichtig. Dann mache ich keinen Gap, dann bin ich halt so wortkarg und verdruckt, stehe ich dann im Laden. Das ist dann gleich. Und wenn ich dann arbeite, schaue ich, dass ich vorher mit Menschen noch reden kann.
Viel geredet.
Dass ich noch ein bisschen, einfach so ein bisschen schwätzen komme, damit dann wie so ein bisschen der Kopf, es ist vor allem der Kopf und so ein bisschen das Stimmorgan, dass das ein bisschen warm wird. Das ist schon so verklebt und so.
Was trägt. Machst du, wenn du schwiegst?
Lesen.
Was liest du gerade?
Jetzt gerade?
Ja, jetzt gerade.
Lese ich gerade Vernon Subutex.
Um was geht?
Das ist eine Trilogie, eine französische, die so ein Sittengemälde ist von Frankreich heutzutage.
Oh, spannend.
Da geht es um einen Typ, der ist Plattenverkäufer, hat einen Plattenladen. Aber durch die wirtschaftliche Krise und weil einfach die Leute keine Platten mehr kaufen, wird er irgendwann obdachlos. Und dann geht er in die Obdachlosigkeit, schläft auf Sofas, zeigt es niemandem, bis er dann wirklich auf der Straße lebt. Und am Schluss wird er dann irgendwann sogar zu einem Guru von einer kleinen Sekte.
Ah, fast wie die Chileschoss. Also ein bisschen Dynamik, wie die Chileschoss. Die gelbe
ist. Nein, es ist nicht politisch. Also okay, Chileschoss sind nicht politisch. Ja. Und das ist mehr so, er wird plötzlich so eine Leuchtfigur für Menschen, die finden, ja, ich wäre auch gerne so wie du, nämlich so komplett bei dir und so komplett abgehängt. Und was Obdachlose ja können oder müssen.
Ja, die sind auf sich, oder?
Genau, die ist am Rand von der Gesellschaft existieren.
Ja.
Oder in einer eigenen kleinen Parallelwelt. Und das wird dann plötzlich sehr attraktiv für andere, die noch mit in der Gesellschaft stehen.
Sind das Themen, die dich auch ein bisschen sonst einnehmen? Weil ich schaue auch ab und zu dieses Format Gisel Schissel. Und natürlich ist es sehr humoristisch aufgebaut, aber es sind ja gleich tiefgründige Themen, oder?
Ja. Also, das ist immer lustig. Ich merke amig erst, wenn ich die Gisel Schissels mache, wodurch es geht.
Okay.
Also, ich habe nicht irgendwie Emission mit denen oder habe eine ganz klare Vorstellung von etwas, was ich will, sondern es sind so Alltagsbeobachtungen, Sachen.
Und das kann man nur, wenn man schweigt, oder? Da kann man ja nur beobachten.
Ah, ja. Ich glaube auch zum Beispiel, Teilzeit schaffe. Ich habe noch nie wirklich 100% geschafft.
Ist ja schwierig.
Also manchmal wird es wochenweise wird's zu 120%, aber eigentlich so mein Grundsetting ist so 60-70% schaffen. Und ich finde, mehr ist gar nicht gut, weil genau dann verloren geht, dass du am normalen Leben teilnimmst. Wenn ich immer am Arbeiten bin, immer im Geschäft bin, dann erlebe ich auch nichts mehr. Das dann sehe ich so. Auch nichts mehr. Und Schweigen ist wirklich etwas, irgendwo sitzen, schweigen und schauen. Das ist etwas spannend.
Und das beobachtest du so momentan? So grundsätzlich, wenn du beobachtest, gibt es eine Tendenz, oder?
Kann man so nicht sagen. Also ich beobachte vor allem kleine Alltagssituationen.
Okay.
Ich sitze nicht da und schaue die Welt an, wie sie sich verändert.
Okay. Und was fasziniert dich an Alltagssituationen? Die Komik wie beim Loriot?
Ja.
Oder...
Loriot ist ein sehr gutes Beispiel, ja.
Ja.
Dass wir ganz oft ganz skurrile Sachen erleben für uns selber, wo wir dann denken, das kann ich jetzt auch niemandem erzählen, das ist ja fast ein bisschen peinlich jetzt gerade gewesen. Aber das hat jeder. Oder So die kleinen Krämpfe, die kleinen Knörz, auch mit sich selber, tagtäglich.
So der Kotze oder so, beim Einkaufen.
Zum Beispiel, ja, dass man plötzlich irgendwie sich nicht ausdrücken kann. Und der Verkäuferin kann sagen, was man will, weil man noch nicht geredet hat.
Oder 50 Akku suchen.
Oder
im Portemonnaie.
Zum Beispiel.
Ja.
Ja. Oder auch so Sachen finde ich extrem spannend. Und das hat jeder. Und dort hinzuschauen und dort sagen, hey, mir ist mal das passiert, letzte. Und dann die Reaktion von, jetzt gerade auf die Giselschüssel, ist recht oft für Leute, ey, ganz genau so passiert mir auch. Hätte ich jetzt nie so können ausdrücken, aber ganz genau so. Und dann bin ich immer, das ist für mich das Schönste, wenn ich merke, aha, ich habe die Leute irgendwo abgeholt in einer Realität, die sie selber auch kennen.
Und gleich passiert dann eben das, was ja auch du mal bei einem Giselschüssel thematisiert hast, oder die Erwartung mit dieser Liebe.
Mhm.
Ist ja dann auch gerade wieder das, wenn man sagt, ich habe das auch mega cool und so. Eben nachher kommt gleich die Erwartungshaltung, oder?
Das ist so, ja.
Wie stark setzt du dich dort auseinander?
Ja, da muss ich mich ganz fest auseinandersetzen und mich frei machen davon. Also, wenn 3-4 Mal nach einem Giselschüssel ganz viele Leute sagen, ja genau, ich freue mich schon auf den nächsten, ja. Genau so, dann finde ich, oh, auf den nächsten. Ich weiss nicht, ob ich das nochmal so schaffe, ob ich das nochmal so triff, ob ich nochmal genug Ideen habe für so Schüssels, wo du wieder findest, ah ja, genau. Und dann fange ich mir überlegen, ah, was ist es denn genau, was jetzt dir so gefallen hat? Was müsste ich echt, dass dir das nächste Mal auch wieder so gefällt? Und dann bin ich schon so in einem Gefängnis, ja, von Erwartungen.
Dann bist du nicht mehr du, oder?
So, genau.
Dann bist du schon beim Gegenüber, oder?
Genau.
Und was bedeutet dir denn das Gegenüber? Weil natürlich bist du viel bei dir, aber wenn ich so schaue, Fokus, oder jetzt eben Giselschüssel, ist ja viel in der Interaktion, oder auch jetzt im Podcast mit dem Sikora, ist ja gleich immer ein Part, wo neben dran hockt. Was bedeutet dir denn das Gegenüber?
Ja, viel. Also, grundsätzlich, ich bin zwar gerne allein, aber ich habe gerne Gespräche mit Menschen. Was ich nicht so gerne habe, ist so ein bisschen oberflächliches Smalltalk. Das kann ich auch nicht.
Schönes Wetter.
Ja, über das Wetter und über, ja.
Ist ein bisschen kalt,
es gibt aber Menschen, die haben ein grosses Talent dafür, gerade wenn du an Anlässe bist und dort andere Menschen und so ein bisschen. Das kann ich nicht. Ich kann nicht so ein bisschen überall ein bisschen heu und ja, und dann Anspruch und schnell da über etwas Banales reden und mich dann abdrehen und mit dem Nächsten reden. Darum lieber allein dann. Und wenn mit Menschen dann aber richtig, dann interessiert mich, was mein Gegenüber denkt und findet. Darum mache ich auch die Gesprächssendung, Fokus, wo ich dann auch sehr gut kann zuhören und nicht muss reden. Und nur fragen und den anderen wirken lassen.
Wie bereitest du dich vor für einen Fokus?
Ich lese ganz viel.
Okay.
Ich lese, ganz, wenn es über diese Person Sachen gibt, zum Lesen. Also, wenn es jetzt jemand Berühmteres ist, wie jetzt gerade aktuelles Beispiel, der Tim Klose, der hat schon viele Interviews gegeben, der hat auch schon Porträts über ihn gegeben. Ich lese das alles und schreibe mir auf, was ich spannend finde. Und weiss viel zu viel, meistens.
Aber ist immer gut. Also weißt du, viel zu viel im Köcher zu haben wieder. Weil der Zuschauer oder der Zuhörer weiss ja nicht, wie viele Fragen du vorbereitet hast. Dann kannst du auch ein bisschen schalten und walten, wie du willst, oder?
Ja, aber es ist eben noch schwierig dann. Wenn ich alles schon weiss und dann entweder gehe ich einfach Sachen abfragen, dann ja, will ich Sachen von ihm hören, die ich schon weiss. Das ist eine blöde Situation für ein Gespräch. Und gleichzeitig laufe ich Gefahr, gewisse Sachen nicht mehr zu fragen, weil ich weiss es ja schon, aber der Zuhörer weiss es ja noch nicht. Der ist auf einem anderen Wissensstand als ich. Das ist dann die Schwierigkeit, wenn ich schon ganz viel weiss, trotzdem mich wieder in die Position vom Hörer zu versetzen und stellvertretend für den die relevanten Sachen zu fragen. Das ist auch noch so ein Heikle.
Ja, das Interview mit dem Tim Klose war super gewesen. Zur Vorbereitung, ich bin eher jemand, der viel lost oder auch echt, bin nicht so einer, der liest. Ich tue es dann manchmal auch kopieren und mit den Anlosen von einer schönen Stimme. Aber dann habe ich ja die gleichen Fakten. Geht für mich einfach viel schneller. Aber das ist schon eindrücklich, auch dort mit dem Druck im Fußball, oder? Wenn du einfach angegriffen wirst in den Social Media. Ich habe eigentlich auch ein das Gefühl um das Thema von vorher. Wir sind viel mehr miteinander connected, aber es ist auch viel mehr eine Isolation. Wie stark ist man im Fokus von der Social Media als Radiomoderator?
Auch. Also je mehr du dich selber dort bewegst, je mehr du selber dort reingehst, desto mehr, und auch noch ein bisschen öffentliche Figur bist, ja, wie man als Radiomoderator einfach ist, desto mehr kommt zurück. Und für mich aber im Positiven. Also ich komme ganz viel schönes Feedback über, ich bin so ein bisschen im Austausch mit den Leuten. Ich bin nicht sicher, ob das stimmt mit der Isolation. Also ich finde schon, Social Media oder Medien, moderne Kommunikationsmittel generell, haben schon dazu geführt, dass wir mehr im Kontakt sind miteinander. Es hat leider auch dazu geführt, dass mehr Hass kann verbreitet werden, anonym. Das ist halt das Online-Kommentar-Ding.
Ja, das muss man aber einfach irgendwie
suchen. Und das braucht mehr Skills, mehr Fähigkeiten, mit dem umzugehen, als öffentliche Person, wie es jetzt der Tim Klose einer ist, der Granit Xhaka, hat das gerade fest erlebt. Dass halt jeder kann irgendwo anonym kommentieren und ganz wüste Sachen kommentieren zu dir, obwohl er dich gar nicht kennt. Das ist einfach Frust abladen. Und dass du dann genug stark bist und sagst, look, der hat jetzt in seinem Leben gerade einen Frust, ich bin eine Projektionsfläche, das hat mit mir nichts zu tun, das braucht dann schon eine gewisse Stärke und ein gewisses Handwerk im Umgang mit dem auch, ja.
Aber eben, der Frust. Aber ich habe das gemeint, Isolation, wenn ich so manchmal im Zug hocke, ich bin sehr kommunikativ. Ich kann dann manchmal Leute ein bisschen nerven, wenn ich etwas wissen will. Und so. Und dann merke ich oft, die sind überfordert, wenn die Interaktion so passiert. Darum habe ich das Gefühl, es ist ein bisschen Isolation, es passiert alles in dem Social Media, aber so miteinander reden, so wie mir jetzt, passiert eigentlich selten so im Alltag. So habe ich es eben gemeint. Siehst du das auch ein bisschen so?
Hat es denn das früher mehr gegeben? Hat man früher mehr miteinander geredet, bevor Social Media da war? Oder hat man nicht genauso nicht miteinander geredet?
Ja, wahrscheinlich gleich auch nicht miteinander geredet. Aber ich weiss manchmal nicht, wir sind ja gleich ein Herdentier, warum man dann irgendwie den gleich will. Allein sein, ich verstehe also, aber wenn ich manchmal so die Blicke anschaue, vor allem wenn ich dann anfahre, dann höre ich, wie die Seifenplatten zerplatzt. Und dann schaue ich mich an, als käme ich vom Mond. Ich weiss schon, dass ich zu einer Landgruppe gehöre. Aber so angeschaut werden, ist manchmal schon auch ein bisschen überraschend. Gewisse sagen dann, du lass mich in Ruhe, das respektiere ich, aber gewisse sind dann auch froh, ziehe ich sie so raus, aber ich weiss nicht, an was das liegt.
Das ist natürlich, also das geht mir auch so, eben als einer, der gerne allein ist, ich tue mich auch gerne in meine Blase geben.
Ja.
Und wenn mich dann jemand anspricht, dann werde ich auch kurz wirklich gestört in dem.
Okay.
Und dann muss ich mich aber entscheiden. In dem Moment, ist das jetzt total okay? Ist auch lässig, spannend, das Gegenüber in Kontakt treten? Oder habe ich jetzt gar keine Lust? Bin ich jetzt für mich, mit mir, bei mir gerade gut?
Okay.
Und ich finde, Leute ansprechen, super, wenn man bereit ist, damit zu rechnen, dass die keinen Bock haben.
Ja, das ist so.
Ja.
Und gleich kannst du manchmal aus dieser No-Bock-Haltung gleich ein amüsantes Gespräch werden, oder das je stimmt, nachdem.
Ja. Ja.
Aber warum hast du denn für dich denn als Ausgleich das Radioventil gefunden? Also warum bist du Radiomoderator geworden?
Das ist, glaube ich, mehr ein Glück, dass ich das als Ventil gefunden habe. Ich habe jetzt nicht das Ventil gesucht als Ausgleich, sondern ich habe Radio einfach immer spannend gefunden. Ich habe als Teenager oder als Kind schon einfach gerne Radio gehört und viel Radio gehört. Bin auch schon mal ein Radio besuchen. Radio Zürich war das damals, dort wo ich aufgewachsen bin. In Stefan, dort war damals gerade das Studio von Radio Zürichsee. Später habe ich die RS3 gelost und habe das einfach immer spannend gefunden. Und habe irgendwann gefunden, das würde ich glaube auch gerne ausprobieren. Faszination am Medium Radio.
Was denn? Also kannst du das ein bisschen beschreiben, die Faszination? Sind das Bilder projizieren mit der Stimme? Oder?
Ja, ich glaube, es ist schon ein bisschen das. Also, so, dass aus so einem Gerät bei mir zuhause, ganz privat, in meinem Zimmer, in meinem Kinderzimmer damals noch, aus dem Gerät raus und einfach jemand zu mir redet. Und die Welt geht so auf. Also ein gutes Beispiel sind Hockey-Match. Ich habe Hockey-Match live gehört am Radio. So die Einschaltung aus den verschiedenen Stadien und habe dann den Totomat geführt für mich auf Papier und alle 10 Minuten bin ich mit meinem Vater, der gerade zu dieser Zeit, was nicht, Derek geschaut hat im Fernsehen, habe ich wieder gesagt, guck, so stöhnt gerade das Spiel und habe ihn so updated über den Totomat und bin wieder zurück. Das ist so eine frühe Radioerinnerung. Und glaube schon einfach, dass ich zuhause in meinem Zimmer sein kann und über das Radio, aber verbunden mit der Welt. Das habe ich durchaus spannend gefunden. Und eben auch, dass ich kein Bild habe. Dass in meinem Kopf Bilder passieren und nicht wie beim Fernsehen mir das Bild auch gerade noch mitgeliefert wird. Okay. Habe ich, glaube schon noch spannend gefunden, aber das ist so rückblickend vielleicht einfach auch überinterpretiert. Ich weiss es gar nicht mehr so genau.
Vielleicht ist auch das ein bisschen zauberhafte, vielleicht auch noch so, manchmal verfällt sie, also verschwimmt sie aber so Grundhaltung, oder? Wie bist denn du zum Radio dann schlussendlich gekommen und auch gemerkt, dass du gleich, auch wenn du viel kannst schweigen, auch ein Talent hast zum Reden?
Also Sprache habe ich immer schon gerne gehabt. Okay. Ich habe immer schon gerne gelesen und ich habe auch immer gerne schon geschrieben. Und Radio ist ein Beruf, der mit Sprache zu tun hat. Also du musst, ich schreibe das, vieles von dem, was ich sage, schreibe ich auch. Okay. Und ich habe ein Volontariat gemacht bei Radio Thürisee damals. Einfach mal angeklopft und es war gar nicht so einfach in dieser Zeit. So eine Radioausbildung an sich gibt es ja nicht. Es gibt keinen Studiengang, es gibt keine Schule. Die wenigsten Radios haben damals auch Ausbildungsplätze angeboten. Also das DRS damals hat irgendwie ein, zwei Plätze, ein Stage angeboten pro Jahr, wo dann aber irgendwie tausende Bewerbungen hatten. Die Privatradios haben das wie nicht so gemacht. Und Radio Thürisee hat ein Volontariat angeboten und das habe ich dann gemacht.
Und wie war so die ersten Feedbacks auch überzukommen zu dir? Magst du dich noch erinnern, wie hast du dich dort gefühlt? Und zuerst mal
auf Sendung. Ja, wichtig. Ich habe mich wichtig gefühlt. Also es ist ein, als junger Mensch, dass du plötzlich dann der bist, der bei allen im Kinderzimmer oder in der Küche zum Radio auskommt. Das habe ich schon recht gut gefunden. Und dann auch Feedbacks natürlich von den Freundinnen, von meiner Mutter. Ich habe jetzt deinen Sohn, er ist am Radio, er hat es gut gemacht. Völlig unobjektiv. Natürlich haben die alle gefunden, ich mache es gut, weil ich bin ja der Sohn von der Esther. Ob das wirklich gut war, wage ich jetzt bezweifeln.
Wie hat sich Radio verändert in dieser Zeit? Ist es noch schneller? Ist es, wie würdest du die Entwicklung im Radio beschreiben?
Nein, schneller, nicht unbedingt. Es hat sich gar nicht, Radio an sich hat sich nicht so verändert. Radio ist einfach Radio. Was dazu gekommen ist, ist das Bild. Also, wir haben jetzt Kameras im Studio. Ja, früher waren es mal Webcams gewesen, weißt du, alle 30 Sekunden hat es einfach ein neues Bild gegeben, ein neues Foto. Und heute sind es Fernsehkameras bei uns, wo du real-time kannst zuschauen kannst, was passiert im Studio. Das ist neu. Also, ein bisschen, die Faszination vom Nicht-Wissen und Nicht-Sehen, was da passiert, und die eigenen Bilder wir müssen machen.
Wir entzaubern.
Wir ein entzaubern. Und generell einfach auch das Internet, soziale Medien, das hat es verändert. Das vieles von dem, der Giselschissel ist ein gutes Beispiel, ja, wo jetzt als Video verbreitet wird über Facebook, Instagram, auf YouTube.
Und
das ist neu.
Also für... Bist du, wenn du allein bist, hörst du den gleichen? Ich habe jetzt auch gehört, dass Podcast jetzt, dass die neue Hörverhalten ist. Hörst du den Podcast oder bist du wirklich nur für dich allein oder hörst du Musik?
Nein, ich höre viel Podcasts. Okay. Das ist das Dritte, ja, was ich am Verändern ist. Ja. Aber da verändert sich nicht das Radio, sondern das Radio gönnt, oder sagen wir das Audio, das Hören, gönnt wieder an viel mehr Wert und Gewicht. Und das finde ich mega. Also du kannst Hörsachen mitnehmen, du kannst Radiosendungen als Podcast mitnehmen, du kannst Podcasts, die rein als Podcast produziert worden sind, mitnehmen. Und das mache ich viel, wenn ich, auch wenn ich jetzt da hergelaufen bin, du hast gesehen, ich habe die Kopfhörer drin gehabt, oder wenn ich Zug fahre oder Bus fahre. Es ist nicht mehr das vor dem Handy sein oder auch die Zeitung lesen, ist ganz ehrlich nichts anderes. Man hat auch in etwas reingeschaut.
Das ist so.
Wir tun heute so, als würden alle vor ihren Handys hocken und keiner schaut mehr raus und rauf. Früher sind es einfach alle vor ihren Zeitungen gehockt.
Ja.
Und jetzt ist das mit dem Hören, ist, ich fahre Bus oder Zug oder Tram, habe meinen Podcast drin, höre, und es geht, beim Hören geht mir eine Welt auf und gleichzeitig schaue ich um. Ich kann anderen Menschen zuschauen, ich schaue zum Fenster raus, sehe Landschaften vorbeiziehen, Situationen vorbeiziehen. Es ist vieles offeniger zu kommunizieren, darum verstehe ich dich sehr gut, wo weniger liest, sondern aus Gelesenen dir vorlesen lässt.
Ja, weil ich bin auch am Studieren bei den Interviews auch als Podcast aufgeladen, weil das ist sich oft gewünscht worden. Das ist, glaube ich, schon ein Tool, einfach so auch sich berieseln lassen oder so im Background mitlosen und gleich etwas machen, oder? Das ist, glaube ich.
Ja, also du kannst genau. Du bist nicht an einen Bildschirm gefesselt, sondern du kannst dazu kochen, glätten, du kannst abwaschen, wenn das Wasser nicht genug zu viel leer macht. Du kannst es mitnehmen unterwegs. Ich wollte auch im Zug nicht müssen auf den Bildschirm schauen, sondern ich würde dir sehr empfehlen, das als Podcast
rauszugeben. Ja, da sind wir dran. Aber Sport ist, glaube ich, auch noch eine grosse Leidenschaft. Was bedeutet dir Sport mal im Generellen?
Sport bedeutet mir recht viel. Also einerseits Sport machen. Ich habe als Bub schon geshootet und habe mich gerne bewegt. Ich bin gerne ins Turnen. Ich bin gerne Ski gefahren. Alles Spielerische. Auch heute noch. Und Sport schauen ist auch so etwas. Also, gerade am Wochenende ist das Alleinsein und für mich sein, manchmal, wenn ich dann wirklich allein bin, verbunden mit Sport schauen. Und das ist egal, ob Fußball, ob Skialpin, ob Biathlon. Das Größte für mich sind irgendwelche Olympischen Spiele, wo ich Bogenschiessen schaue und Girling, also im Winter Girling, im Sommer Bogenschiessen und total absurde Sportarten, wo ich sonst nie überhaupt in Kontakt komme damit.
Ja, jetzt ist halt wieder die hohe Winterzeit, Sportzeit, oder im Dezember, Januar, oder? Jetzt kannst du am Wochenende fahren, aber Säckchen, Möchchen und so. Aber ich glaube, Fußball ist schon, glaube ich, wenn man von der allgemeinen Leidenschaft Sport ausgehen, Fußball ist, glaube ich, schon das, was so ein bisschen überwiegt.
Ja, Fußball ist einfach so der erste Sport, wo ich in Kontakt gekommen bin damit. Und was ich am Fußball einfach grossartig finde, jetzt als Konsument,
ja,
ist die vielen Geschichten. Fußball schreibt so viel Geschichten, die man kann diskutieren kann, wo wir jetzt auch in unserem Fußball-Podcast, der Meme Sikora und ich, jeweils mit einem Gast, wir reden ja in diesem Podcast nicht über Spielsystem, taktische Aufstellungen, sondern um all die Phänomene rund um den Fußball. Dort menschelt es so extrem, ja, grossartig.
Eben, jetzt, glaube ich, im letzten Jahr den Schiedsrichter und so auch ein bisschen auseinandergenommen. Du hast ja dort auch mal, glaube ich, eine Schiedsrichter-Geschichte erlebt, bei den Junioren, oder?
Ja, Horror, ja. Horror. Ja, im Podcast geht es um den Stefan Klossner, ja, den Schiedsrichter, der nach 10 Jahren zurücktritt, weil er sagt, ich habe keinen Bock mehr.
Kannst du das verstehen?
Auf dem Feld stehen, angefeindet zu werden, bist immer, ja, natürlich, ich kann schon gar nicht verstehen, wie man überhaupt Schiedsrichter wird. Eben, weil ich die Geschichte auch schon, weil ich selber auch schon Schiedsrichter gewesen bin, zwangsläufig, weil ja ganz viele Vereine, das wissen vielleicht die wenigsten, die müssen Schiedsrichter stellen, ja, weil man einen Schiedsrichtermangel hat, immer, weil auch wir alle wissen. Ja, nein, das sind natürlich...
Das sind Halbprofis, oder?
Ja, die verdienen auch, glaube ich, mehr so eine Spesenentschädigung. Aber im ganzen Amateurbereich, damit du für all die Spiele, wo du einen Schiedsrichter brauchst, einen Schiedsrichter hast, müssen die Vereine auch eigene Leute stellen, die das machen. Und ich habe dann als A-Junior damals müssen einen Match pfeifen von den E-Junioren, von den Kleinen. Und habe dort einfach Maßstäbe angelegt in Sachen Härte und Körperkontakt, die ich halt von den A-Junioren kenne. Und die sind sich nachher, also die Eltern haben dann relativ schnell angefangen zu intervenieren, haben mich beschimpft und Schiri pfeift doch, das ist doch faul und immer mehr, die Stimmung hat sich aufgestachelt und die Junioren auf dem Platz selber haben mich angefangen anfeinden und von der Schiri, die Eltern mich schon, die haben den Respekt vor mir verloren, weil sie gemerkt haben, die Eltern draussen haben auch keinen Respekt vor mir und das ist ein Juniorenmatch gewesen, das ist total egal gewesen, ich habe dann nachher auch nie mehr ein Spiel pfiffen. Aber im Grossen passiert das jedes Wochenende in den grossen Stadien, dass du als Schiedsrichter im besten Fall, wenn alles richtig machst, redet niemand von dir. Dann ist gut.
Der Urs Meier, oder dort Portugal-England, glaube ich, war es gewesen, wo ich ja von englischen Fans so angegriffen worden ist in der EM 2-4. Und der erzählt das heute noch. Also, ja, das ist, glaube ich, wirklich prägend hinterlassen. Es sind halt alle Schiedsrichter so wie der italienische, wie er geheissen.
Colina.
Ja, wo einfach schon mit dem Schauen, ja, dir Angst eingeflößt hat.
Es gibt ein paar interessante Figuren unter den Schiedsrichtern, die so eine natürliche Autorität haben. Ja. Wenn der schaut, wenn der pfeift, der gehst du nicht an, weil vor dem hast du Respekt. Es gibt ein paar, ja, coole Figuren, aber meistens... Aber sind es Polizisten oder Ärzte? Sind es viel?
Ärzte und halt eben Polizisten. Die nehmen halt schon in ihrem Job eine Autorität,
genau,
ausstrahlen. Aber was mich da immer fasziniert ist, wie es bei einem Rugby funktioniert, den Schiedsrichter zu akzeptieren. Und da sind dann andere Kaliber an Spielen, die du im Zaun behalten musst. Schon eine Erklärung, warum es im Rugby geht.
Haben wir auch aufgenommen in diesem Podcast. Ja. Das ist ja, ich habe noch keine befriedigende Antwort bekommen. Der Meme sagt, im Rugby gibt es einfach klare Entscheidungen. Da gibt es nicht gross zu diskutieren, entweder ist der Ball einfach drinnen oder draussen. Im Fußball gibt es ganz viele Entscheidungen, wo es Interpretationsspielraum gibt. Das bin ich nicht ganz sicher, ob das stimmt. Ich habe schon gehört, Rugby spielen vor allem auch kühle Nordländer. Und Fußball ist halt ein heissblütiger latinischer Sport. Und die latinischen Temperamente sind dann halt ein bisschen überbordender. Befriedigt mich auch nicht ganz als Erklärung. Ich weiss es wirklich nicht.
Ja, wenn man so ins Studio, also ins Stadion schaut, die Fans sind halt auch ganz anders. Also ich habe noch nie gehört, wenn ein Schiedsrichter einen Entscheid macht, auch irgendwie pfeifen oder so. Tiere trinken den Leuten. Und die Engländer auch. Und dort, es hat mir auch, die Engländer ist aufbrausend, wenn man jetzt, nein, Premier League nicht, aber so als Fankultur, oder? Aber im Rugby geht's.
In der Premier League ist es einfach auch nur noch so, weil dort Spielempfängs schon irgendwie 500 Pfund kostet und, jeder, der sich mal ein bisschen daneben benommen hat, lebenslanges Stadionverbot hat. Die Engländer haben das Problem so gelöst im Fußball.
Und halt, gerade Kisten haben im, gerade wo wirklich, nachher etwas am Ende nicht kannst und nachher musst du dem Arbeitgeber erklären, wo du warst.
Genau. Aber ich finde es im Rugby, ich find's unglaublich faszinierend, wie das geht. Und ich wünsche mir, wie es im Rugby ist, ich wünsche mir mehr auch im Fußball. Das geht um den Respekt vor dem Schiedsrichter. Schiedsrichterentscheidungen werden einfach akzeptiert, nicht diskutiert. Und auch Schwalben und das Simulieren und das sich am Boden wälzen und das Theatralische und immer die sterbenden Schwäne im Fußball, das passiert im Rugby nicht.
Nein.
Wenn einer im Rugby liegen bleibt, dann hat er wirklich, wirklich Schmerzen.
Und was ich auch festgestellt habe, in einem am Boden liegt, hat er wie gleich weitergespielt.
Ja.
Also, sie halten ihn ja nicht an.
Nein.
Der muss einfach schauen, dass er auf der Seite ist. Ja. Und der Arzt kommt, also wenn sich einer wirklich nicht mehr mag bewegen, dann kommt schon tragen. Aber auch dort, wenn es am anderen Spielende ist, wird gleich weitergespielt.
Aber die Ärzte kommen, glaube ich, während dem Spiel aufs Feld und die anderen spielen aber weiter.
Ja, ja.
Während dem Spiel weiterläuft, wird irgendwo einer verarztet.
Ja, genau. Ja. Das war ja dort auch im Finale, oder England, dort hat ja einer von den Stosser, also von den Cornerbacks, glaube ich, ausfallen lassen. Dann mussten sie wegtragen und dann haben sie schnell unterbrochen. Oder? Hast du den Rugby auch ein verfolgt?
Ein bisschen jetzt während der WM. Ich habe gerade ein Halbfinale geschaut und das Finale leider viel zu wenig. Ich hätte viel mehr schauen. Ich finde Rugby unglaublich spannende Sportart.
Aber das war halt auch das gute Siegerinterview vom Captain von den Südafrikanern. Hast du das gehört? Das ist jetzt das erste Mal passiert.
Schau jetzt. Es kommt Besuch.
Ja, mal schauen.
Jetzt drin. Es ist ich beschreibe, was es ist. Es ist eine Frau. Eine ältere Dame mit grauen Haaren. Er kommt. Jetzt läuft sie weg, weil sie das Gefühl hat.
Entschuldigung, dass ich das erste Mal.
Das ist ein eine Nachbarin ist. Ich tue schnell kommentieren, was jetzt gerade passiert ist. Das ist nämlich interessant. Es ist eine Nachbarin geläutet, habe ich das richtig interpretiert, und hat ihr Weihnachtsgutzli gebracht. Schön. Also, das spricht dafür, dass wir eine gute Atmosphäre da haben in der Siedlung.
Das ist so.
Jetzt gebe ich dir dein Mikrofon mit.
Ich kann nicht so gar nicht.
Lass unbedingt drin. Das sind die schönen Momente, wenn unplante Sachen passieren.
Nein, das Siegerinterview vom südafrikanischen Captain, wo sagt, wir als Team haben uns zusammengefunden. Und das können wir auch als Nation zusammenstehen, oder? Sport ist da, glaube ich, schon ein guter Katalysator.
Im Positiven wie im Negativen, ja. Sport.
Negativ,
ich meine. Ja, es kann eine Identität schaffen. Also, die Identität von mir zusammen, unserem Verein, es kann aber auch Nationalismus beführen. Also, dass der Gegner nicht einfach als Gegner auf dem sportlichen Parkett wahrgenommen wird und es geht darum, den Gegner mit sportlichen Mitteln zu schlagen, sondern dass man wirklich anfängt, Hass zu entwickeln gegenüber anderen Mannschaften. Und das habe ich dann nie verstanden.
Ja, das ist auch gut rausgekommen in dem Interview mit dem Tim Klose. Aber er sagt, ich rede mit allen. Also ich kann nicht verstehen, warum man mich so frontet oder einfach so. Wie hast du das Interview so im Nachbetrachtung gefunden mit dem Tim Klose?
Ja, sehr schön. Ich habe es einfach ein bisschen schade gefunden, dass wir nicht mehr Zeit hatten, weil es hätte noch ganz viel mehr zu besprechen gegeben. Er hätte noch ganz viel mehr können erzählen, wie es dann wirklich war. Die Zeit ist einfach zu schnell vorbeigegangen. Es war sehr angenehm gewesen, gerade mit einem Sportler mal relativ offen können zu reden.
Und die haben es auch daheim gemacht.
Also, bei ihm daheim, ja.
Auch noch eine andere Atmosphäre für den, der das Interview gibt, oder? Das sehe ich auch für mich da. Ja. Es fühlt sich heimisch an.
Ja, für dich, du bist da daheim.
Ja, natürlich.
Ist aber noch lustig, das passiert noch etwas Interessantes. Wenn ich im Studio bin und ein Gast kommt ins Studio, dann bin ich der Chef. Das ist mein Studio, er ist der Gast. Und da fühle ich mich, also weißt du, ja. Du kommst zu mir und das gibt so eine Energie. Und wenn ich aber bei jemandem daheim zu Gast bin, noch die Schuhe abziehen, in den Socken, bei dem auf dem Sofa hocken, dann kehrt sich wie die Rollen um. Dann bin ich zu Gast bei ihm und du weißt, wie ein guter Gast benimmt sich anständig und ist höflich und man traut sich fast noch ein bisschen weniger, vielleicht auch mal eine kritische Frage zu stellen.
Ah, ja.
Weil ich hocke da bei dir zuhause, ich bin in deinem zuhause und wer bin ich, dass ich jetzt noch anfange, dich zu kritisieren? Hingegen, wenn du bei mir bist und zu mir kommst und dieser Einladung Folge leistest im Studio, darf ich mehr.
Dann habe ich wie so die Erlaubnis gegeben, dass du mich kannst oder wie ich komme ja dann zu dir oder wie meinst du das?
Ja, irgendwie. Also es macht einfach etwas, wenn ich mit ohne Schuhe in den Socken bei jemandem zuhause auf dem Sofa sitze.
Das kann ich mir noch gut vorstellen.
Das ist privater und darum auch irgendwie intimer im Positiven, aber es macht es für mich auch auf eine Art ein bisschen schwieriger. Also ich habe es sehr schön gefunden, jetzt in seinem Fall. Es war auch eine schöne Geste, gewesen, das zeigt ein bisschen, wie der Tim Klose funktioniert. Wir haben eigentlich abgemacht auf dem Trainingsgelände von Norwich City und ich habe gefunden, hey, wenn du jetzt schon extra auf das Norwich kommst, komm doch zu mir heim, da ist es gemütlicher.
Champions League.
Dann koche ich uns noch etwas, der hat wirklich noch zu Nacht gekocht und wir schauen nachher noch zusammen ein bisschen Champions League. Und das zeigt eben auch schon wieder, wie so ein Tim Klose so ein bisschen tickt. Dass das wirklich stimmt, was er sagt, dass ja, er sich nicht als etwas halt Spezielles auch empfindet.
Offen sein. Ja. Ich kann schlechte Zeiten haben. Das ist halt auch der Reflex vom Sport, halt auch, dass das sind Gladiatoren, die zeigen keine Schwäche. Oder? Und dann, wie halt auch die Medien funktionieren, wenn einer mal sagt, hey, aber der Tim Klose hat es auch einfach da Schuss gesagt, oder? In dem Video von vom Club, oder? Er hat ja dort gesagt, gerade um die psychische Gesundheit, oder?
Genau.
Aber was mich auch noch würde interessieren, Thema Sport, Eishockey-Resultat, verfolgst du auch Eishockey?
Ja, nicht mehr so. Ich habe lustigerweise, dass wir jetzt da in Cham sind, mein Vater ist von Zug.
Ah, okay.
Und ich bin EV Zug-Fan. Seit Kind ist der EV Zug der Verein, der mir am nächsten ist. Ich bin als Kind auch, weil ich in Stäfa aufgewachsen bin am Zürichsee und Rapperswil sehr nahe ist, bin ich recht oft den SCR einschauen, SC Rapperswil-Jona. Ja. Lakers sind es heute.
Ja,
Lakers. Damals waren es noch nicht die Lakers gewesen. Aber ganz ehrlich, mich interessiert Eishockey meistens erst ab den Playoffs. Und ab und zu gehe ich mal mit meiner Tochter ein Spiel schauen, weil sie das noch lässig findet. Aber so,
was
die Faszination.
Sehen,
ja, weil wir zu Zürich wohnen, sind wir jetzt zwei, dreimal den ZSC schauen im Hallenstadion. Ja.
Ich bin anders gekleidet. Ich bin richtig Tessin. Ich bin
Ambri,
ja.
Ja, aber es gibt es viel gerade in dieser Gegend, oder?
Ja, und dann ist ein Zug nicht so nah, sondern eher gehört ein bisschen zu der Lugano-Seite, zu einem Ambri-Fan.
Genau.
Wohl, ich muss sagen, Zug hat wahnsinnig vorwärts gemacht, auch infrastrukturell, oder? Die sind ja jetzt High Standard auch mit der Jugendakademie und alles. Und halt auch, die haben den rigoros, da musst du den Pass abfotografieren. Also, wir rosten vorne nicht. Von uns gar anscheinend keine Gewalt aus.
Ist das so?
Oh nein, wir müssen nicht unsere Idee zeigen.
Also, wenn das Stadion vom EV Zug möchtest du in die Luft jagen, dann musst du im Rollstuhl kommen.
Ja, es wird auch nicht kontrolliert, was im Rucksack ist.
Ja, wie ist das für dich? Ist eigentlich eine Diskriminierung?
Es ist eine Diskriminierung, ja. Aber manchmal kannst du auch so etwas reinschmuggeln. Also, habe ich auch schon gemacht. Aber Rollstuhlfahrer wäre eigentlich nur, also, was mir mal passiert ist im Hallenstadion. Dort schauen sie also einfach also jemand an. Aber sonst bin ich nicht kontrolliert.
Ah, schön.
Ja, natürlich. Aber das hat dann auch so eine Erwartungshaltung.
Ja.
So, die vertraut dir jetzt.
Ja.
Und dann
aufgrund von deiner Behinderung?
Genau.
Hast du,
Vorschusslorbe.
Ja.
Was ich jetzt noch kurz anschneiden wollte, bevor wir ins letzte Segment gehen, wie hast du Tabu gefunden?
Ich habe Tabu super gefunden. Ich habe, muss ich ehrlich sagen, nicht alle gesehen. Ich habe die erste Folge sicher, da bist glaub, du, glaube ich, das war die erste. Ja. Gewesen, die ersten zwei, drei habe ich geschaut. Und ich habe gerade die erste, gerade die Folge mit dir, die hat mir super gut gefallen. Einfach weil ihr, wo teilgenommen habt, ihr Protagonisten alle, auch gut ausgesucht gewesen sind, ganz ehrlich. Ja. Ich habe euch sehr gerne zugelassen und zugeschaut. Ich habe den Humor auch immer schön gefunden, der reinfließt, auch gerade von dir. Und ich habe gefunden, der Renato hat es einfach super gemacht. So kenne ich ihn gar nicht, weißt du? So ruhig, dass er zuhören kann. Weil der Renato redet ja gern. Und der Renato, ich habe den Renato sehr, sehr gerne.
Also ehrlich auch.
Ich liebe den Renato Kaiser. Aber der Renato ist ein Prediger. Er erklärt einem gerne die Welt. Und in dem Format ist es so ganz anders gewesen. Er hat zugelost.
Ja, das war auch spannend gewesen, auch in der Vermarktung. Also ich habe ja dort auch noch ein bisschen mitgemacht. Weil dort einfach immer der Fokus zuerst auf das, ja, er macht sich lustig. Also eigentlich war nur das in der Vorberichterstattung gewesen. Die Leute sind dann wie verknüpft, dass so ein ruhiges Format ist, bis auf die letzten 10 Minuten, wo dann der Stand-up im Vordergrund steht, oder?
Ja.
Aber eben, wir haben uns auch lustig gemacht über seine Sprachbehinderung. Also bei uns hat es dann recht gut funktioniert, oder?
Ja, aber auch im Nachhinein, dass, also das ist natürlich so funktioniert der Boulevard, aber dass man probiert hat, im Boulevard wie das SRF oder der Renato so ein bisschen anzufeinden, indem er gesagt hat, er möchte sich lustig über Behinderungen, was er ja überhaupt nicht gemacht hat.
Sondern es ist wirklich auf Augenhöhe passiert. Genau. Wie viel tangiert dich das Thema im Alltag? Tangiert dich das? Nicht.
Wirklich sehr, sehr wenig.
Und wie sichtbar ist Behinderung? Sieht man da ein bisschen mehr, weißt du, so im Alltag, wenn du beobachtest, siehst du da ein bisschen etwas oder siehst du keinen Rollstuhlfahrer oder gehört die einfach dazu?
Ja. Die gehören einfach dazu. Also, natürlich sehe ich. Ich sehe blinde Menschen mit dem Stock und dem Hund. Ich sehe Rollstuhlfahrer. Ich sehe geistig behinderte Menschen in Begleitung von ihren Eltern oder Betreuern. Ich sehe etwa die, sehe ich Gruppen unterwegs von wahrscheinlich irgendwelchen Wohngruppen oder so, wo mit Betreuerinnen und Betreuern und Behinderten in jeglicher Form. Natürlich nehme ich es wahr. Ich stelle auch fest, dass wahrscheinlich für dich noch viel, viel zu wenig, aber dass auch bauliche Massnahmen immer mehr ergriffen werden, wo es Rollstuhlfahrer wie dir vereinfachen, in ein Tram hineinzukommen zum Beispiel.
Das ist so manchmal. Ich finde es manchmal ein bisschen schwierig, dass man das Thema nicht auf Bundesebene klar hat, sondern den Kanton abdelegiert hat,
ja.
Das Thema Behinderung. Da kannst du manchmal in einen Kanton gehen, der sich das vornimmt und so. Das ist super. Und dann gibt es aber wieder Kantone, die denken, ja, wir haben jetzt ein schönes Beispiel. Wir haben eine Buslinie, die über von KAM in einen anderen Kanton geht. Ganz angrenzend. Und unsere Bushaltestellen sind rollstuhlgängig. Die Schlussstation im anderen Kanton findet das jetzt nicht nötig. Und dann fragst du, ja, aber warum? Und sie können einfach keine Auskunft geben. Sie sagen dann immer, ja, es hat zu wenig Leute. Also warum sollen wir das machen? Und dann denke ich, ja, aber ich werde sie auch alle älter.
Ja.
Spätestens sind sie alle behindert.
Genau. Oder? Also ich glaube, das ist wirklich, glaube ich, das Problem, dass man im Kopf hat, ja, für die zwei, drei, die jetzt da pro Woche mal mit einem Rollstuhl kommen, da helfen wir einfach ihnen und so. Und ich glaube, ja, dir hilft es, dass wir immer älter werden und dass Menschen immer mehr mit Rollatoren, ganz ehrlich, auch Mütter und Väter mit kleinen Kindern und Kinderwagen sind auch froh, wenn man kann...
Das sage ich ja immer, also weißt du, Politiker sind ja schon die ein oder andere Couleur da gewesen. Die müssen Stellung nehmen zu dem. Und dann sage ich das. Eigentlich ist Barrierefreiheit ein gesellschaftliches Thema.
Genau.
Und dann sage ich, ja, kann man so anschauen? Sag ich, ja, nein. Ist es so? Und dann sage ich, ja, aber ich weiss schon, warum man es bei uns in die Schuhe schiebt. Weil von uns könnte von der Verhältnismäßigkeit reden. Weil wir uns noch nicht so viel sehen, darum sage ich immer meinen Kollegen, geht!
Zeigt euch!
Geht und verstopft die Bushaltestelle. Und dann wäre die Verhältnismäßigkeit ziemlich schnell oben.
Ja.
Und dann sage ich, ja, so habe ich es gar noch nicht gesehen. Sage ich, ja, aber viele sagen dann auch aus meiner Community, wir müssen immer. Sage ich, ja, natürlich müssen wir. Weil, wie würdest du einem Fußgänger unser Leben erklären, ohne dass wir die Erklärung machen? Die Fußgänger müssen einfach offen sein, oder? Für unsere Anliegen. Aber ich wollte noch kurz darauf raus, hast du mal kurz irgendwie eine Behinderung gehabt, irgendwie das Bein gebrochen oder so?
Das soll ich jetzt gerade sagen. Ich kann. Das ist jetzt auch schon 4-5 Jahre her, habe ich mir die Achillessehne gerissen.
Schön.
Also die Achillessehne zum Fersen ausgeschränzt.
Ja,
also wirklich mit einem Knochenstock dran. Das ist wirklich, mein Fersen ist explodiert. Ich hatte auch zwei Operationen gehabt. Zweimal, also ein Jahr später nochmal eine Operation. Zweimal wieder am Gips, in diesen Künzli-Schuhen, an den Krücken. Ich habe wirklich bei 2 Jahren lang nicht mehr gerannt, auch nicht auf den Bus gerannt. Und ich war dort mobilitätsbeeinträchtigt. Plötzlich kann ich dann auf die Sitz im Bus sitzen, wo gestanden ist für Menschen mit beeinträchtigter Mobilität. Da bin ich plötzlich einer davon gewesen. Und was ich sehr spannend gefunden habe, zum Beispiel beim Posten. Das finde ich noch ein gutes Beispiel beim Posten. Wenn du dann kommst und mit diesen Stöcken und dem Gips und du musst deine Stöcke irgendwo an der Kasse an und bis du dann dein Zeug hast, du bist ein Hindernis für andere.
Das ist so.
Und was ich dort gemerkt habe, mir geht das jetzt so, es geht ein paar Wochen, vielleicht 2-3 Monate, vielleicht zweimal 2-3 Monate und dann ist das wieder gut. Gerade alte Menschen zum Beispiel, wo ihr ein Münz suchen und ganz lange haben, bis sie alles haben. Ich habe mich früher ein bisschen aufgeregt, dass ich gefunden habe, fuck, jetzt bin ich wieder hinter so einem alten Mann und der hat jetzt, ich müsste ein bisschen vorwärts machen und jetzt hat der so lange. Und seit ich die Behinderung, die temporäre gehabt haben, habe ich viel mehr Verständnis für Menschen, die beeinträchtigt sind, was auch immer, ob sie jetzt im Rollstuhl sind oder ob sie einfach alt sind und ein bisschen länger brauchen und es ein bisschen komplizierter haben und mich aufhalten. Oder wir sind ja aus einem durchtakteten Leben.
Genau.
Du bist im Weg, jetzt muss ich weg, dir muss ich noch warten. Ja, so, what? Ja, bist froh, hast du die nötige Behinderung? Jetzt wartest du einfach, ja. Das Verständnis ist gewachsen bei mir, wirklich.
Ja, manchmal braucht es so Erlebnis. Ja. Aber was ich auch immer merke, natürlich spürst du, wo das verlangsamt dir auch, dass du der Bremsklotz bist. Und jetzt habe ich erst die Erfahrung gemacht, jetzt kannst du hetzen und dann wird es noch langsamer.
Ja.
Oder du kommentierst schnell, Moment bitte, und machst es aber in deinem Tempo weiter und bist gleich schneller wieder, wenn du den Druck oder das Hetzen annimmst, weil der Kind das Münze.
Ja, aber garantiert. Aber kannst du das gut? In dem Moment, das hast du lernen wahrscheinlich.
Ich müssen.
Und ja.
Ich habe, glaube ich, verbale Fähigkeiten. Ich kann dann irgendwie einen guten Joke noch bringen und dann die Situation ein bisschen aufheiten. Aber ich habe eigentlich heute noch das Problem, wenn ich ein Billett lösen kann, in einem Automat, dass ich möglichst in diesen Zeiten gehen, wo niemand da ist. Weil wenn ich das Billett löse und ich sehe, dass jemand wartet, dann warte ich lieber und gehe, wenn der weg ist, weil ich den Druck nicht aushalten kann.
Ja. Aber ich finde es ganz wichtig, dass man das sagt. Ja. Das wissen die wenigsten.
Ja, und darum beneide ich auch, also nicht beneide, aber habe ich eine grosse Achtung auch vor älteren Leuten, die sich wirklich, wo dann auch fast manchmal, ich habe manchmal das Gefühl, die haben auch gewisse Freude, dass sie da Bremsklotz können spielen, dass sie das einfach auch manchmal so durchziehen.
Ja. Also eben, das gibt ja das beides, wenn ich dann wirklich das Gefühl habe, er ist extra, er hat Freude, zelebriert es nur, da finde ich es dann ein bisschen viel für mich. Aber ja, ich finde auch, ich habe auch mal, früher habe ich auch gefunden, ob die alten Leute, wieso gehen sie eben dann posten, wenn alle anderen gehen posten. Die haben den ganzen Tag Zeit, die sind pensioniert, aber immer dann, wenn der Laden voll ist, gehen auch noch die Pensionierten, die dann einfach Bremsklötze sind. Und mittlerweile finde ich, ja, sicher, sie haben das gute Recht, dann zu posten, wenn sie gerade wollen. Und wie du jetzt sagst, dass ihr nicht die ganze Zeit Rücksicht nehmt und ja, immer dann geht, dass sie niemand in meinem Weg sind, das isoliert nämlich auch.
Und der kann aber auch Hilfe manchmal überfordern. Wenn du in deinem Zeug innen bist und der Kunde jemand will das Zeug aus den Händen nehmen, kann er manchmal auch zu einer Blockade führen. Also ist manchmal eine tricky Sache.
Also, wenn ich das richtig verstehe und so probiere ich es zu machen, ist einfach machen lassen und warten und geduldig sein.
Und wenn ich habe manchmal auch das Gefühl, also ich habe das auch schon gehört, ich sage immer, Fragen hilft. Und dann heisst es, ja, aber ich traue nicht fragen, sage ich. Ja, wenn du kannst fragen und das Nein akzeptieren kannst, dann frag, weil sonst hast du das Magengeschwür. Irgendeine Spiel nicht gefragt hast. Ja. Du musst einfach, wenn du die Frage ausstellst, musst du einfach mit der Antwort können leben. Nein, es geht. Jetzt müssen sie halt schon Geduld haben. Aber dann ist das geklärt, oder? Ich habe manchmal mit denen Mühe, die es Nein nicht akzeptieren können.
Das gibt's, gell?
Oder?
Gottfried Stutz, jetzt wollte ich dir doch helfen und du nimmst meine Hilfe nicht an.
Ja, oder vor allem, ich kann dann wirklich renitent werden, wenn dann jemand kommt, also weißt du, ich sage nein, es geht und der packt und
dann, trotzdem, ja. Das ist massiv übergriffig,
das
oder?
Das ist so. Da kann ich dann wirklich, ich bin immer sehr höflich, ja. Aber dort kann ich dann schon meine alten Punk-Zeiten vornehmen und gegen Systeme ein bisschen ankämpfen, oder? Und ich habe auch manchmal kurz Mühe, wenn es dann einfach darum geht, der Behinderte jetzt die Zeit, mir zuzuhören. Also auch da, wenn es um interessierte Fragen geht, habe ich immer Zeit, ein Kind immer Zeit. Aber wenn es dann einfach um den Darmtrakt geht, vom Hund, habe ich auch schon gehabt. Habe ich dann müssen sagen, schau zu, liebe Frau, meine Sprechstunde ist heute durch, aber ich kann morgen wiederkommen.
Ja.
Also, ich probiere immer irgendwie zu erklären, oder? Aber ja, es sind dann halt auch die Alltags- Sketch, wo dann halt kommt, oder?
Du hättest wahrscheinlich ganz viel Material.
Also ich komme auch gerne mal in den Fokus.
Ja.
Also, wenn du mich einlädst, komme ich gerne in den Fokus. Aber vielleicht können wir noch 10 Minuten den Spiess umdrehen. Gibt es Fragen von dir? Wir haben noch 10 Minuten.
Ja, das haben wir jetzt, die haben wir jetzt gerade relativ gut beantwortet. Nämlich der Umgang, wie du gerne hast, dass man auf dich zugeht. Du bist ein Kommunikativer. Du hast in dem Fall auch gerne, wenn die Leute kommunikativ auf dich zugehen.
Das ist so. Und ich habe aber auch schon bei vielen Dozenten schon Gast doziert zum Thema Behinderung. Und ich sage immer, geh fragen und geh reden. Und dann sage ich, aber nicht alle sind so kommunikativ wie du. Also ist das dann schon auch richtig? Sage ich, ja. Wenn ihr einfach auch könnt mit der Gegenreaktion aushalten, oder? Und ich sage dann auch da immer, wenn ein von uns Behinderten immer nicht frustriert reagieren. Ich kann klar kommunizieren, nein, ich habe jetzt keine Lust, oder nein, es geht. Aber nicht auch hässig reagieren, weil nachher fragt er auch nicht mehr. Also, gleich probieren, eins, zweimal nett, und beim dritten Mal dann halt ein bisschen nicht enter. Aber ich sage immer, Der Dialog hilft bei vielem. Und sich auch ab und zu ins Gegenüber versetzen, kann das auch nicht immer gleich gut. Aber auch denken, der hat jetzt das Bild von mir. Also, wenn der kommt mit seinem Bild, kannst du es ja auch manchmal ummalen. Aber manchmal sage ich auch, heute habe ich keine Lust. Oder? So, das passiert. Aber reden hilft. Also darum rede ich auch so gerne. So kannst du als Verständnis appellieren, oder?
Wünschtest du dir amig mehr Identifikationsfiguren oder mehr, also ich scanne jetzt nur gerade das Schweizer Fernsehen, es kommt mir jetzt kein Moderator in den Sinn mit der Behinderung.
Ich arbeite daran. Also das ist ja mein erklärtes Ziel, irgendwo mal ein Talk-Format zu haben. Ob jetzt das SRF ist oder im Radio oder egal wo. Ich höre es eigentlich auch so, dass es nicht mehr, also ich weiss schon, dass ich der Rostl-YouTuber bin. Aber darum probiere ich auch in meinen Gesprächen eben über Sport zu diskutieren, dass eigentlich nicht mehr der Untersatz das ist, was mich ausmacht, sondern ich als kommunikativer Mensch, der so Interesse hat. Darum lade ich auch hin zum Kunden sein, weil ich die Leute spannend finde. Und dann, eben, ich habe auch schon mit Sportmoderatoren geredet und haben wir noch über Sport geredet. Also eben, es muss nicht mehr zwangsweise nur um Behinderung gehen. Und das wäre eigentlich cool, dass das wie mitschwingt, der Rollstuhl, aber nicht das Hauptfokus.
Nein, aber eben, dass es normal wird. Also, wenn ich jetzt mir überlege, auch in der Politik, wir kommen wenig Menschen in der Politik in Sinn. Es hat mal von der Paraplegiker-Stiftung gegeben, ja, der im Nationalrat
war. Der Herr Sutter, und jetzt gibt es ja den Christian Lohr, CVP, der im Nationalrat ist, und wir haben den Kantonsrätin.
Ja.
Der Mann von der Martina Hingis, dem seine Schwester,
ja,
ist im Kantonsrat. Und eben, ich verstehe dann auch da gewisse, die sagen, ja, Behinderung ist keine Qualifikation.
Nein, auf keinen Fall.
Oder? Das verstehe ich dann schon auch. Aber gleich irgendwie, eben, ich habe einen Sonderschulabschluss, mir hätte niemand das Format so gegeben. Einfach mehr potenzialorientiert, wieder einfach Defizit, oder?
Aber das ist ein grosses Thema.
Ja,
das finde ich sowieso.
Das Rostl-Thema ist wie andere Themen. Es ist ein gesellschaftliches Thema. Wie gehen wir mit dem Anderssein um?
Ja.
Das ist, glaube ich, einfach so. Und einfach reden. Und einfach. Vor allem, ich bin eigentlich ein fauler Mensch. Aber wenn es dann darum geht, das geht sowieso nicht. Dann fange ich an von Zucker im kleinen Zeh und dann kann ich mich so motivieren und auch Berge versetzen. Und gibt's nicht, geht nicht. Also es gibt immer einen Weg, wenn man sich nicht mit dem Prozess zu lang aufhält, sondern mit dem Ziel, dann ist man immer flexibel, den Prozess anzupassen, oder? Ja. Das sehe ich ja so.
Aber ich finde, das ist grundsätzlich etwas, wo wir als Gesellschaft daran kranken, auch unser Schulsystem daran krankt, dass wir, wie du es jetzt gesagt hast, sehr defizitorientiert unterwegs sind. Wir hängen auch Schüler sehr gerne daran auf, was sie noch nicht können, wo sie unbedingt daran arbeiten müssen, damit sie dort besser werden, und vergessen völlig zu fokussieren, was sie vielleicht speziell gut können. Und Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein, ich sehe das an meiner Tochter, dass ihr grösser, indem man die Sachen immer wieder ins Zentrum stellt, wo super sind, und die Sachen, die nicht so gut sind, die sind vernachlässigbar. Niemand kann alles gut, ist total egal.
Und das ist dann eben auch das, was ich faszinierend in der Welt finde. Jeder will individuell sein, aber in der Schule macht man ein System, wo alle durchs gleiche Loch müssen.
Genau.
Also das kann ich irgendwie nicht verstehen, man weiss ja auch, aber das habe ich noch gehört, dass auch gewisse Sportler total Fluten sind in der Schule, aber sich einfach auf die Karte Sport gesetzt haben. Auch Federer hat jetzt, wenn er von seiner Schulzeit redet, nicht die besten Storys. Aber jetzt kann er 6 Sprachen, weil er sich fürs Gegenüber interessiert hat und das mit Sport gepaart hat, oder? Also, und ist jetzt mehrfacher Millionär, fast Multimillionär, mit einem schlechten Schulabschluss. Also, ja! Es geht, oder den Romagnosi, wo dann einfach gesagt, ich kann nicht eine Lehre machen, ich gehe 2-mal trainieren und gehe dann schon einen grossen Vertrag holen.
Ja.
Es ist einfach so. Mal, Tom, wir auch mit Unterbrechung, wären wir jetzt fast eine Stunde dran. Und jetzt gibt es eigentlich nur noch 2 Fragen. Warum hat der Tom für das Interview zugesagt?
Weil ich Verschiedene Gründe.
Okay.
Weil ich erstens auch eine faule Sau bin und gerne aus meiner Lethargie rausgerissen wird. Ich habe es jetzt, diese Woche habe ich gerade ein bisschen Zeit und habe gefunden, das ist super, jetzt hocke ich in den Zug, fahre auf das Cham. Zuerst auf Zug, mit dem Zug auf Zug und dann auf Cham und gehe zum Janheim. Plus, ich habe dich nicht gekannt persönlich. Ich habe dich dort kurz mitbekommen in diesem Tabu. Und das ist eine Begegnung. Wieder eine spannende Begegnung. Zu jemandem heimgehen, wo etwas macht und Teilziel von dem.
Und wie hast du jetzt da daheim gefunden? Hast du es angenehm gefunden? Weil wir vorher schon geredet haben, dass eben, es ist noch etwas anderes, wenn man zu jemandem heimgeht.
Ja, in dieser Rolle ist es einfacher.
Okay.
Die Verantwortung liegt ja bei dir. Der
Fokus bei mir.
Genau, ich bin ja zu Gast und zu Gast sein ist viel einfacher als Gastgeber sein.
Das glaube ich. Und wie hast du jetzt gefunden, du selber viele Interviews machst?
Sehr angenehm.
Schön.
Sehr angenehm. Du hast zugelassen, du hast einen Plan gehabt. Das finde ich bei Gesprächen immer wichtig, dass man ein einen Plan hat, dass man aber auf das reagiert, was passiert. Und dann vielleicht noch mit anders durchgeht, als man es selber geplant hat. Aber seinen Plan trotzdem nicht vergisst und schlussendlich einen Bogen kann finden.
Schön,
also
schön.
Hast du wunderbar gemacht. Danke vielmals. Ich habe mich sehr wohl gefühlt bei dir, Jan.
Danke. Und jeder Gast hat noch ein Schlusssegment, wo ich einmal nichts sage. Wo er einfach irgendwie noch etwas auf den Weg geben kann. Nick Hartmann hat einen Witz erzählt. Also, fühl dich frei.
Ich bin ganz, ganz schlecht im Witz erzählen.
Politiker haben es noch nie geschafft, einen Witz zu erzählen.
Nein,
aber du kannst auch sonst noch
mein Problem ist, ich vergiss Witz immer wieder.
Okay. Aber du
tust
noch etwas. Ich kann gern mich da ausklinken und sage dir danke vielmals. Ich habe es echt genossen.
Ich danke dir vielmals. Ich kann vielleicht das nochmal bestärken, was ich jetzt gerade vorher gesagt habe. Das ist mir etwas, was mir sehr am Herzen liegt, wo ich auch meiner Tochter immer wieder sage, Schule ist nicht so wichtig. Es ist schon noch wichtig. Du lernst dort viel fürs Leben. Die Noten, die Prüfungen, was von dir erwartet wird, das ganz genau zu erfüllen, ist nicht so wichtig. Die Welt draussen wartet mit ganz vielen Sachen, die dich die Schule nicht darauf vorbereitet. Bleib offen. Durchlässig und interessiert. Und wenn es mal einen Dreier gibt in einer Geschichtsprüfung, so fucking what? Es hat mich noch niemand gefragt, was ich in der Geschichte für eine Note hatte in der Schule, in meinem Leben. Bis jetzt. Das ist noch nicht passiert.